Radio Vorarlberg. Fokus. Themen fürs Leben. Mit Marion Flatzmäser.
Das Bemerkenswerte bei uns Menschen ist eigentlich, dass wir uns nicht bewusst sind, wie gut dass wir riechen können. Also das Riechen haben wir verlernt, obwohl dass wir immer noch gut riechen können. Der Grund, warum dass wir das verlernt haben, warum dass das auch in der Forschung nicht so vorkommt, das hat auf der einen Seite biologische Gründe. Wir sind doch recht weit vom Boden entfernt, wo die meisten Geruchsstoffe sich befinden. Auch ein biologischer Grund, dass wir eher tagaktiv sind und wenn wir sehen, ja, dann braucht man eigentlich nicht so gut riechen. Einen Hirsch sieht man und erlegt ihn dann. Und das hat auch kulturelle und soziologische Gründe.
Willkommen zur heutigen Sendung. Wer ihn einmal verliert, weiß, was er oder sie daran hatte. Für uns ist es selbstverständlich, Gerüche wahrzunehmen, Düfte zu riechen. Und doch haben viele Menschen ihren Geruchssinn während einer Covid-Erkrankung zumindest kurzzeitig verloren. Mit einem Mal haben die Menschen über das Riechen und den Verlust desselben gesprochen. Nichts mehr zu riechen ist erschreckend, denn das Essen schmeckt nicht mehr wirklich gut, selbst wenn es gut gekocht ist. Riechen ist mit Gefühlen verbunden. In der heutigen Sendung erfahren Sie interessante und unbekannte Details über den Geruchssinn. Referent ist der Dornbirner HNO-Facharzt Ulrich Ammann. Außerdem spricht die junge Autorin und Journalistin Eva Reisinger über das Leben von jungen Menschen in der Pandemie. Sie stellt die Frage, was hat der Stillstand mit jungen Menschen gemacht? Beide waren Gast beim ersten Forum Viticum, organisiert von Angelika Böhler und Fleur Weiland. Doch zunächst nun zu Ulrich Ammann und zum unterschätzten und doch so wichtigen Geruchssinn.
Wenn man über das Riechen redet, wird es gleich emotional. Ich persönlich war auch mal betroffen. Im November 2020 bin ich an Covid erkrankt und hatte einige Tage den Geruchssinn verloren. Und ich würde mich sonst als eher Frohnatur bezeichnen, aber diese Tage waren für mich und ich denke auch für meine Frau nicht so lustig. Also das Wegfallen vom Geruchssinn beeinträchtigt einen schon stark, wenn man gut riecht. Er wurde lang vernachlässigt in der Forschung und in der Lehre. Der eine Grund sind biologische Gründe, sind kulturelle, sozioökologische Gründe. Kulturell zum Beispiel, Immanuel Kant hat mal gemeint, also so sinngemäß, die flüchtige Riechelei sei eigentlich unnütz. Es würde uns nur abhängig machen, weil es immer irgendwie mit Emotion zu tun hat. Da hat der Kant schon recht gehabt, mit der Emotion hat es was zu tun. Der Geruchs- und der Geschmackssinn, beide Sinne, sind sehr speziell und unterscheiden sich doch im Wesentlichen von den anderen Sinnen. Es sind chemische Sinne. Was heißt das? Wir riechen Duftmoleküle. Und wenn wir jetzt durch den Garten gehen und an einer Rose vorbeispazieren, wir sehen die Rose, ist es so, dass aus 150 Millionen Kilometer Entfernung die Photonen auf die Rose prallen, dort reflektiert werden und wir dann die Rose entsprechend ihrer Wellenlänge, zum Beispiel rot, als rote Rose wahrnehmen. Beim Hören, wenn in der hinteren Reihe jemand eine Trommel dabei hätte, das hat man normalerweise bei Vorträgen, und mal da draufhaut, dann kommt es zu einer Luftschwingung und es trifft auf das Trommelfell, wird dann weitergeleitet durch das Mittelohr zum Innenohr, mit der Wanderwelle führt dann zu einer in der Hörschnecke zu einer Reizung an der speziellen Stelle, wo eben die Frequenz abgebildet ist. Aber weder die Rose trifft aufs Auge, kein Teil der Rose trifft aufs Auge und kein Teil von der Trommel trifft auf das Ohr. Beim Riechen ist das etwas anders. Wenn ich diese rote Rose, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, rieche, dann ist es so, dass wir kleine Partikel, kleine Teile genau dieser Rose riechen. Wir treten in Interaktion mit dieser Rose, kann man sagen. Wir nehmen die Duftmoleküle wahr. Wir reden jetzt nun als nächstes über die Duftmoleküle. Was ist das eigentlich? Was heißt chemischer Sinn? Was sind die Duftmoleküle? Die haben bestimmte physikalische und chemische Eigenschaften. Sie sollten etwas fettlöslich sein. Der Siedepunkt sollte nicht zu niedrig und nicht zu hoch sein. Sie bestehen meistens auf circa nicht mehr als 21 Atomen. Und eine Forschungsgruppe in Philadelphia hat sich mal die Arbeit angetan und mal errechnet, wie viele Moleküle eigentlich riechbar wären grundsätzlich. Anhand von diesen chemischen, physikalischen Eigenschaften ist man auf eine Zahl von ca. 27 Milliarden gekommen. Das heißt jetzt nicht, dass wir 27 Milliarden Düfte riechen, aber so viele Moleküle gibt es, die prinzipiell riechbar wären. Wenn man nun die Moleküle eben so betrachtet, ist es so, dass die weitergeleitet werden eben zu den Rezeptoren. Die Rezeptoren sind grundsätzlich dazu da, um Informationen, Reize von der Umwelt aufzunehmen und umzudeuten, umzusetzen in elektrische Impulse, in die Sprache des Gehirns, kann man sagen. Die Rezeptoren liegen, wenn man so ein bisschen nachgrübelt und denkt, ja, an dieser Stelle hinten in der Nase, im oberen Anteil in der Regio olfactoria, dort befinden sich eben die Riechzellen und die Rezeptoren. Diese Rezeptoren wurden 1991 entdeckt von Linda Buick und Richard Axel und das 115 Jahre, nachdem die Stäbchen beim Sehen entdeckt worden sind. Wir haben 400 verschiedene Rezeptoren ungefähr. Ein Duftmolekül dockt jedoch an verschiedene Rezeptoren. Und daraus ergibt sich ein Code und den nennt sich kombinatorischer Code. Wir kennen heute einzelne Duftstoffe, die bestimmte Rezeptortypen reizen, aber wir kennen keinen einzigen kombinatorischen Code. Neben diesen Riechzellen ist es auch noch so, dass Stützzellen in der Regio olfactoria sind und daneben noch Stammzellen. Das ist sehr besonders. Im Nervensystem kommt das sonst nicht vor. Leidige, traurige Wahrheit. Beim Querschnitt, beim Riechen oder im Riechepithel hat ja auch die Besonderheit, dass das mit der Umwelt ständig in Kontakt ist. Also wir befinden uns dauernd am Atmen, hoffentlich. Und mit diesem Luftstrom nehmen wir nicht nur Duftstoffe auf und Waldduft und gute Luft, sondern auch Toxine. So können diese Rezeptoren und die Riechschleimhaut geschädigt werden. Und unser Körper hat sich da überlegt, da packen wir gerade ein paar Stammzellen rein und aus diesen können sich die neuen Rezeptoren und neuen Nerven generieren, differenzieren. Das ist sehr speziell. Und der Zyklus, also das Riechepithel, das befindet sich so im ständigen Umbau und der Zyklus circa 6 Wochen bis 6 Monate, wo das komplett umgebaut wird. Bei der Reizweiterleitung, vielleicht wenn wir da bleiben, also die Rezeptoren, es kommt zur Reizweiterleitung über den Nervus olfactorius, den Riechnerv, der kommt im Bulbus olfactorius, in den Riechkolben. Hier ist eine kurze Verschaltung und dann eben die nächste spezielle Geschichte, also kurze Vorarbeit, aber es wird nichts gekreuzt. Die Information rauscht direkt in das Riechzentrum und das Riechzentrum liegt im limbischen System. Hier werden mehrere Wahrnehmungen verarbeitet. Neben dem Riechen die Belohnung, das Erlernte, die Erinnerung und die Emotion. Und das ist auch der Grund, warum Gerochenes oder wenn wir einen Riecheindruck haben, mitunter eine starke Emotion damit verbinden können und eine starke Erinnerung.
Im zweiten Teil der Sendung wird Ihnen Ulrich Ammann erzählen, wie auch wir Menschen unseren Geruchssinn trainieren können und dass Schmecken und Riechen ein Dreamteam sind. Vielleicht ist es doch kein Zufall, dass Riechen im Vorarlberger Dialekt einfach Schmecken heißt. Doch vorher zu einem anderen Thema. Was hat die Pandemie mit den jungen Menschen gemacht? Wo hakt es? Die Generation Corona nennt man sie schon. Eva Reisinger, eine junge Journalistin und Autorin, gibt einen Einblick in das Thema und vertieft es danach im Gespräch mit Angelika Böhler.
Unsere ganze Generation wurde einfach als ein Problem beiseite geschoben, mit dem man sich eben später beschäftigen müsste. Wir sind die unterste Priorität. Ich zähle zu dieser geopferten Generation. Das sind ein paar Aussagen von jungen Menschen gegenüber dem britischen Guardian, der über 100 junge Menschen in ganz Europa interviewte. Die Stimmungsbilder waren ähnlich schlimm in allen Ländern. Und diese Stimmen stammen von zwischen 17- und 20-Jährigen aus England, Deutschland und Frankreich. Ich darf heute hier über die Situation von jungen Menschen sprechen Und ich habe sofort Ja gesagt, weil viel zu selten über junge Menschen gesprochen wird und weil viel zu selten junge Menschen sprechen. Würde man jetzt junge Menschen fragen, wie für sie das letzte Jahr war, wird das wahrscheinlich sehr, sehr anders klingen als wie bei mir damals. Sie haben ihre Leben zurückgeschraubt, waren teilweise ein Jahr lang zu Hause von der Schule im Distance Learning, um die Älteren und die Risikogruppen zu schützen. Darum finde ich die Frage, was macht jetzt dieser Stillstand mit den jungen Menschen zentral? Aus Studien wissen wir, dass es jetzt nicht nur da um fehlenden Spaß, um fehlendes Fortgehen, um den fehlenden Alkoholeinfluss geht, sondern um tatsächlich wichtige Entwicklungen in der Persönlichkeit. Das ist also jetzt nicht nur ein Luxusproblem, dass man sagen kann, ja, ein Jahr werden die alle überleben ohne Party, sondern es geht darum, dass da ein sehr wichtiges Jahr fehlt, was um einiges wichtiger ist, als wie jetzt für mich zum Beispiel eine fast 30-jährige junge Frau. Ein Jahr ist verschmerzbar, für einen jungen Menschen ist das schwieriger. Drum überrascht es auch nicht, dass zum Beispiel die OECD sagt, dass psychische Leiden sich verdoppelt haben. Es gibt ganz viele Forschungen in Deutschland und in Österreich. Ich möchte da ganz kurz ein paar Zahlen vorlesen, die mich selbst sehr getroffen haben. Nämlich in Deutschland sagen 61% der jungen Menschen, sich dauerhaft einsam zu fühlen. 64% fühlen sich psychisch belastet und 69% plagen Zukunftsängste. Und ein ganzes Drittel der jungen Menschen gibt an, finanzielle Sorgen zu haben. Das sind jetzt natürlich sehr schlimme Zahlen, finde ich, die einem sehr nahe gehen und die sich sehr verändert haben durch Corona. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum ist das so? Warum ist es bei den jungen Menschen so viel schlimmer? Warum wirkt sich da der Lockdown und die Isolation so stark aus? Ein Grund sind eben diese persönlichen Kontakte, die so wichtig sind. Ein weiterer Grund, finde ich, erklärt es ganz gut, wenn man sich anschaut, wie eine Depression entsteht. Meistens entsteht die durch Rückschritt und Rückzug und durch diesen Rückzug fehlen einem dann die positiven Momente. Und das führt dann zu einer Abwärtsspirale und es geht sozusagen immer wieder nach unten und das, was einem hilft, fehlt. Bei den Schülern und Schülerinnen haben eben ganz viele von diesen wichtigen Momenten jetzt gefehlt. Die sozialen Kontakte, die sportlichen Betätigungen, aber auch all die schönen Momente, wo man zum Beispiel Erfolgsgeschichten in der Schule hat. Als wäre das alles nicht schlimm genug, waren ja viele auch noch damit konfrontiert, einfach mit der Angst vor Krankheit, Tod und der Pandemie. Eines der wichtigsten Dinge wäre natürlich, dass die jungen Menschen in dieser schwierigen Situation jetzt einen Raum, einen Platz haben, wo sie sich treffen, austauschen, sich gemeinsam beiseite stehen können und sich helfen. Genau diesen Raum hat es aber aus logischen Gründen und als Schutz vor den älteren Gruppen und Risikogruppen nicht geben. Eigentlich waren die Kinder und die Jugendlichen überall nicht gern gesehen. Man wollte sie nicht am Spielplatz haben, man wollte sie aber auch nicht in den Wohnzimmern haben. In den Städten hat es ganz viele Strafen gegeben, wo sich junge Menschen getroffen haben. Und eigentlich hat man das Gefühl gehabt, am besten sollten sie nur zu Hause sitzen, funktionieren und keinen Laut von sich geben. Ich glaube, wir waren alle Lockdown-müde, hatten unsere Phasen, wo wir uns dachten, jetzt reicht's. Bei mir waren das so Zeitpunkte, wo ich mir dachte, ich würde gerne in dieses Café gehen, wo ich immer schreibe. Ich möchte gerne brunchen gehen in dieses Frühstückslokal. So mir nichts, dir nichts, habe ich von meiner Lockdown-Müdigkeit einem Freund erzählt und der meinte dann so, wenigstens hast du schon ein Lieblingslokal. Er ist nämlich im September nach Wien gezogen, hat zum Studieren begonnen und weiß tatsächlich eigentlich nichts über die Stadt, wie sonst ein Studierendenleben in etwa aussieht, weil er immer nur zu Hause vor dem Laptop saß. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich selbst gesehen habe, manchen, gerade unter den Jüngeren, die in der Schule sind oder ein Studium beginnen, für die ist es wirklich besonders schwer. Und bei manchen kommen dann eben auch die existenziellen Probleme dazu. Weil die Arbeitslosigkeit gerade bei jungen Menschen ist gestiegen, weil viele dieser Minijobs, der Gastrojobs, der so wichtigen geringfügigen Jobs für die Studierenden einfach weggefallen sind. Ich habe für die Zeit Österreich eine große Reportage gemacht über junge Menschen. Ich wollte einen Artikel schreiben unter dem Titel Generation Corona. Im Endeffekt wurde die Überschrift dann Generation arbeitslos, weil viele von den jungen Menschen mir erzählt haben, dass sie verzweifelt Praktikumsplätze suchen, einen Job suchen, kellnern müssen, möchten. Und ich habe da eine Protagonistin kennengelernt, die mich sehr berührt hat. Sie heißt Olivia, ist 21 Jahre alt und studiert Grafik in Wien. Und hatte eigentlich jetzt nie so große finanzielle Probleme. Sie hat immer bei den Punschständen im Winter gearbeitet, beim Sommerkino am Dach im Sommer. Und das ist halt alles weggefallen. Und das erste Mal in ihrem Leben konnte sie rund um Weihnachten ihre Miete nicht mehr bezahlen. Sie hat mir dann erzählt, dass sie dann überlegt hat, was sie tun soll. Dass sie tatsächlich eine Woche lang nur noch Kartoffeln gegessen hat, weil sie sich nichts anderes mehr kaufen konnte. Und schließlich Hilfe von der Caritas bekommen hat. Diese Geschichten, glaube ich, die sollten wir nicht ausblenden oder so tun, als würde es sie nicht geben, weil es geht vielen so und von vielen wissen wir gar nicht, weil der Scham einfach zu groß war, um darüber zu sprechen. Beim Thema Ungleichheiten habe ich auch immer wieder gehört von den Problemen mit Laptops. Also das, glaube ich, haben wir jetzt eh alle gelesen, wie schwierig es manche Familien hatten. Ich habe mit einem Protagonisten gesprochen, der hieß Ahmed und wohnt mit seinen drei Brüdern in Klosterneuburg. Und sie haben sich alle einen Laptop geteilt, was natürlich nicht funktioniert hat und was dazu geführt hat, dass er den ganzen ersten Lockdown jede Hausübung am Handy gemacht hat. Ich habe ihn dann auch gefragt, warum ist er nicht in die Schule gegangen, und hat gesagt, ich brauche einen Laptop, ich habe keinen. Und dann meinte er, diese Frage würde nur jemand stellen, der immer einen Laptop hatte. Also ich glaube, von vielen dieser Punkten wissen wir noch gar nichts, wie stark die Jugend betroffen war, weil da oft auch ein Schamgefühl einfach dahinter steht. Jetzt habe ich ja schon erzählt, wie stark sozusagen die psychischen Auswirkungen davon sind. Aber es ist, glaube ich, wichtig zu wissen, dass es nicht bei allen gleich ist. Manchmal heißt das ja, dass uns die Pandemie alle gleich betrifft, dass wir alle mit dem Gleichen kämpfen. In Wahrheit ist es aber nicht so, weil die ohnehin marginalisierten Gruppen noch mal stärker damit kämpfen. Dazu gehören natürlich Kinder und Frauen, genauso wie Menschen mit Migrationsgeschichte oder auch genderdiverse Identitäten. Schon klar, also die psychischen Auswirkungen treffen alle gleich, aber gewisse dann noch mal mehr. Für mich war es wirklich sehr bewegend zu sehen, okay, die Jungen sind die, die ganz oft in Unternehmen gehen müssen. Das wurde mir bei meinen Recherchen und Interviews immer wieder klar, weil sie die sind, die meistens in den Unternehmen als letztes eingestellt wurden. Oder die prekäre Dienstverhältnisse haben oder eben keine Familie zu Hause haben, die auf das Geld angewiesen ist. So sind es meistens sie die gewesen, die gekündigt wurden und gehen mussten. Derweilen hat das gerade bei den jungen Menschen zum Teil extreme Auswirkungen, wenn sie schon so eine Perspektivenlosigkeit in jungen Jahren haben. Also man bezeichnet das in der Forschung als den Scarring-Effekt. Und diese Narben, die die Menschen davon tragen, von dieser Perspektivenlosigkeit, die bleibt in einigen Fällen ein ganzes Leben lang. Und dann kann es auch sein, dass man die tollsten Jobs hat. Laut Statistik wird man immer weniger verdienen als die, die nie arbeitslos waren in jungen Jahren. Und man hat wieder ein erhöhtes Risiko auf psychische Krankheiten. Jetzt habe ich Ihnen da die ganzen Studien und Zahlen und Hiobsbotschaften um die Ohren gehauen und eigentlich müsste man denken, die Medien und die Politik spricht nur noch über die Generation Corona und die Corona-Jugend, weil es muss doch eines der wichtigsten Themen sein, die uns gerade beschäftigen. In Wahrheit ist es eigentlich erst seit wenigen Wochen so, dass man sich überhaupt mit dem Thema beschäftigt. Und zuvor hat man in den Pressekonferenzen die Jugend, die Kinder, die jungen Erwachsenen, die Studierenden meistens eher vermisst. Weil ich so viel darüber berichte, habe ich mir immer wieder die Frage gestellt, das gibt's doch nicht. Ist denn die Jugend jedem egal? Und wenn man dann mit Experten und Politikwissenschaftlern und Politikwissenschaftlerinnen spricht, dann sagen die alle das Gleiche, dass den Jungen eine Lobby fehlt. Niemand setzt sich für sie ein, niemand setzt ihre Bedürfnisse durch, weil sie als WählerInnengruppe einfach vernachlässigbar sind. Sie sind jetzt eine viel kleinere Gruppe als zum Beispiel die PensionistInnen. Und so sagt man jetzt in der Kommunikationsstrategie in der Krise, beschäftigen wir uns zuerst mit den wichtigsten Gruppen und dann irgendwann mit den Jungen. Und ich glaube, dass das die Jungen auch spüren, so wie ich am Anfang eingeleitet habe mit den Aussagen von den jungen Menschen in Europa gegenüber dem Guardian, dann checken die jungen Menschen sehr wohl, dass sie gefühlt eigentlich allen egal sind und nur funktionieren sollen. Jetzt gerade entladen sich ja diese Diskussionen in Form von Platzverboten, in Form von Strafen. Auch in Bregenz gibt es scheinbar mit der Pipeline derartige Orte, wo die Diskussion ist, was tut man denn jetzt dort? In den letzten Tagen diskutierte man auch im ORF unter der Headline Generation Dosenbier sehr intensiv darüber und da hat man wirklich gemerkt, die Emotionen entladen sich auf allen Seiten. Darum finde ich es wichtig, sich mal damit zu beschäftigen, warum ist ein öffentlicher Raum wichtig? Warum brauchen junge Menschen diesen Platz, wo sie sich jetzt zum Beispiel mit Dosenbier oder auch nicht hinsetzen und treffen? Erstens ist es halt mal ein konsumfreier Raum, weil nicht alle können sich's leisten, in Lokale zu gehen. Zweitens ist es ein wahnsinnig wichtiger Punkt, eben diese Geselligkeit zur Persönlichkeitsentwicklung. Und drittens, und das ist, finde ich, vielleicht auch der Grund, warum die Diskussion jetzt so groß ist, ist es wichtig, im öffentlichen Raum gesehen zu werden, weil man dadurch in der Gesellschaft einen Stellenwert bekommt und nicht vergessen wird. Und das ist der Punkt, wo wir jetzt gerade angekommen sind, dass sehr lange auf die Jungen vergessen wurde und dass sie sich halt jetzt ihren Platz zurückholen. Manche sagen ja jetzt, die Generation Z radikalisiert sich während Corona, nach dem Lockdown. Ich würde sagen, sie radikalisieren sich viel zu wenig, weil es braucht eigentlich ganz dringend eine Bewegung der Jungen, die ganz klar für ihre Rechte einsteht und die sich selbst zur Lobby macht. Weil wir müssen die Jungen endlich als das behandeln, was sie sind. Und das ist einfach unsere Zukunft. Dankeschön für eure Aufmerksamkeit.
Die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, warum gibt es dieses Lobbying für die jungen Leute aus der eigenen Kraft, aus eigener Initiative nicht? Warum gibt es keine Greta Thunberg der Generation Corona?
Ich glaube, dass ganz viele junge Menschen in Österreich das Gefühl haben, sie haben eh keinen Platz und darum hat sich das noch nicht entwickelt. Aber ich sehe das totale Potenzial, dass sich das jetzt mal entwickelt, weil man, glaube ich, gesehen hat, dass die Jugendorganisationen oder auch die Parteien, die immer gesagt haben, sie setzen sich für die Jungen ein, das einfach viel zu wenig gemacht haben. Und ich glaube, da formiert sich gerade sehr viel. Also ich könnte mir das gut vorstellen, dass es das geben wird.
Aber wie könnte sowas funktionieren? Die Jugend ist nicht organisiert, ist nicht vernetzt. Sie sind zwar alle in den Social Media präsent, aber kann man sich sowas überhaupt vorstellen?
Ich glaube schon, es gibt jetzt in Österreich auch schon sehr starke Parteijugenden. Also alle großen Parteien haben ja Jugendorganisationen. Und ich glaube, diese Jugendorganisationen kämpfen ja auch sehr stark mit ihren Mutterparteien, wo sie halt sehen, am Ende werden sie doch wieder hinten unten angestellt. Und da wird es, glaube ich, sehr spannend, wie sich das entwickeln wird. Und besonders wichtig, glaube ich, wäre es, dass sich halt abseits von den Parteien die Jungen zusammenschließen und sagen, es muss jetzt konkrete Ideen geben. Und wie gehen wir damit um, dass zum Beispiel jetzt bei den Universitäten ja wieder diskutiert wird, ob ab Herbst wieder Distance Learning ist. Und ich glaube, diese Gruppe immer nur rauszuschieben und zu sagen, ihr müsst noch warten, ist relativ gefährlich, weil die haben eh schon so keine Perspektiven. Die werden wahrscheinlich als Letzte geimpft. Die haben jetzt die ganze Zeit gewartet und langsam muss man sich einfach überlegen, wie man die wieder integrieren kann.
Man spricht ja viel, liest viel, hört viel von der sogenannten Generation Corona. Mhm. Und die Medien bezeichnen die Generation Corona meistens als eine, ich sage jetzt überspitzt, verlorene Generation, die große Nachteile hat. Wenn die Jugend immer wieder hört, dass sie die Generation Corona sei und damit stigmatisiert ist, wird sie das nicht eigentlich dadurch, auch wenn sie es vielleicht gar nicht ist?
Ich glaube schon und ich glaube, dass dieser Begriff der Generation Corona, den sollte man umkehren zu etwas wie, ja, wir sind jetzt die Generation Corona, wir haben es uns auch nicht ausgesucht, zu diesem Zeitpunkt jung zu sein, aber wir machen was draus und das sieht man ja jetzt. Jetzt endlich wird mal durch diese Diskussionen überhaupt diskutiert, was ist mit den jungen Menschen? Wie viel öffentlichen Raum brauchen die? Wie viel konsumfreien Raum brauchen die? Und das sind ganz wichtige Diskussionen, weil sonst hat man ja oft das Gefühl, die haben im Stadtbild eh keinen Platz, weil sie, egal ob Pandemie oder nicht, eigentlich alle stören. Und das sind so Sachen, die sind, glaube ich, sehr bezeichnend, dass man denen zu wenig Platz gibt und jetzt holen sie sich ihn halt.
Und wenn man die Generation Corona jetzt einfach auf den Kopf stellt und sagt, wir sind gerade stark, weil wir die Generation Corona sind, was könnte man auch Positives aus diesen Erschwernissen, aus diesem Stillstand und Lockdown und vergessen worden sein der letzten 1,5 Jahre mitnehmen?
Ich glaube, dass es so zum Thema Mental Health ganz wichtig ist, weil es jetzt so intensiv besprochen wird. Also was sind so die psychischen Probleme, Herausforderungen von jungen Menschen? Die gab es ja auch davor. Jetzt spricht man, kommt mir vor, zumindest ein bisschen offener darüber und thematisiert, das sind Probleme von jungen Menschen. Die Digitalisierung hat, glaube ich, um es jetzt mal so salopp auszudrücken, den Arschtritt bekommen durch die Pandemie. Da ist einiges jetzt passiert. Auch wenn immer noch nicht alle Laptops haben, was eigentlich unvorstellbar ist, haben trotzdem sehr viele jetzt endlich die Ausrüstung. Und ich glaube, dieser Zusammenhalt trotzdem, also dass man es geschafft hat, dass die Schüler und SchülerInnen zum Beispiel die Schulen nicht verlassen, was es so eine große Angst war, ganz viele SchulabbrecherInnen dann zu haben, die einfach aussteigen sozusagen aus dem System, weil sie nicht mehr mitkommen. Das hat man, glaube ich, relativ gut geschafft, die möglichst alle zu behalten. Und ich könnte mir vorstellen, dass das schon auch jetzt so einen Motivationsschub für viele gibt. So, wenn man sich denkt, ich habe jetzt ein Jahr Pandemie zu Hause geschafft, jetzt mache ich die Schule auch noch fertig und mache auch die Matura noch, auch wenn es schwierig ist. Also ich glaube schon, dass das auch seine positiven Seiten mitbringen wird. Und einfach, wenn man mit den SchülerInnen spricht, also die freuen sich alle so sehr auf die Schule und auch auf den Herbst. Und ich glaube, so war es noch nie, dass alle sagen, so, ich will da unbedingt hin, auf keinen Fall zu Hause sein. Und das sollte man wahrscheinlich nutzen.
Das ist ja auch ein interessanter Effekt, dass sich Kinder und Jugendliche wirklich auf die Schule freuen.
Ich habe auch letztens einen Freund von mir, ist Vater, und der hat einen ganz kleinen Jungen, also ich glaube so 2 oder 3. Und das ist ganz lustig, weil der sagt auf alles, was er nicht machen will, Corona. Also wenn man ihn fragt, willst du mir einen Busse geben? Corona. Und das ist total lustig, weil der hat das total gelernt, dass das jetzt so seine Ausrede ist für alles. Willst du rausgehen? Corona. Und da sieht man dann so, das ist total angekommen, glaube ich, und total die Lebensrealität von diesem Kind, und der macht schon Witze drüber. Und das gibt mir halt so ein bisschen Hoffnung, dass wir das jetzt alle hoffentlich dann hinter uns bringen können.
Du hast ja auch sehr viele Gespräche geführt mit jungen Leuten. Kannst du uns da die Stimmung so grundsätzlich wiedergeben?
Die meisten meiner Interviews waren so im Februar, März, und da war es tatsächlich eine Katastrophe mit dem Lockdown, weil man hat da gemerkt hat, dass die Jobs, also dass zum Beispiel in der Gastronomie die Menschen halt auch keine Jobs, keine Lehrplätze bekommen haben, einfach weil die Gastronomen und Gastronomen gesagt haben, so, wir haben keine Ahnung, was passiert. Wir können zum Beispiel keine Lehrlinge annehmen, wir können jetzt noch niemanden anstellen. Und da hat man schon gemerkt, da waren alle so sehr perspektivenlos und wirklich, glaube ich, mit der Energie am Ende. Und da war es dann, glaube ich, auch wichtig, dass er dann relativ schnell sich was verändert hat. Und ich bleibe meistens auch in Kontakt mit meinen Protagonisten und Protagonistinnen. Und zum Beispiel von der Geschichte Generation Arbeitslos haben alle mittlerweile einen Job gefunden. Und einer der Protagonisten macht jetzt eben doch noch die Schule fertig und sucht sich dann eine Lehrstelle. Und das ist natürlich schön zu sehen, dass sich aus der kompletten Aussichtslosigkeit für die alle doch was entwickelt hat.
Die Perspektive ist also eine positive.
Ja, ich glaube,
der Stillstand ist überwunden, wir kommen wieder in Schwung.
Ich glaube, ja.
Thank you.
Fokus. Wissen auf Höhe der Zeit.
Doch nun nochmals zum Riechen und Schmecken. Wir tauchen erneut ein in die Welt der Düfte und Gerüche. HNO-Facharzt Ulrich Ammann wird erzählen, warum wir zwei Nasenrohre haben und was die Wissenschaft über das Riechen und Schmecken weiß.
Der Geschmackssinn, das ist süß, salz, sauer, bitter und Umami. Das ist der Geschmackssinn. Umami, was bedeutet das? Das ist so der Geschmack nach Natriumglutamat. Gut, kann man immer noch nichts damit anfangen. Benannt nach dem, ist das Umami von einem Japaner worden. Der hat das schon 1904 entdeckt. Und in der westlichen Welt kennen wir diesen fleischigen Geschmack, diesen kraftvollen Geschmack von Tomaten, Parmesan, Speck natürlich und Pilzen. Das ist Umami. Und ich möchte auch hier gleich mit einem Mythos aufräumen. Wir alle haben gelernt, meine Kinder gerade vor 2-3 Wochen in der Volksschule, dass es bestimmte Areale auf der Zunge gibt, wo man mehr oder weniger oder nur süß, salz, sauer schmecken kann. Das ist nicht so. Es ist so, dass man auf allen Geschmacksknospen, also in allen Regionen der Zunge, sowohl süß, salz, sauer als alle Geschmacksrichtungen wahrnehmen kann. Das war ein Übersetzungsfehler von einem amerikanischen Physiologen. Der hat eine deutsche Arbeit fälschlich übersetzt und seither kursiert das herum und kann jeder zu Hause selber ausprobieren. Ganz einfach. Beim Schmecken, was hat das für eine Funktion? Es detektiert praktisch den Kohlenhydratgehalt oder man kann mitunter den Kohlenhydratgehalt detektieren, vermessen. Wenn es süß ist, schmeckt es. Vermutlich viele Kohlenhydrate drin, darum mögen das Kinder gern. Wenn es bitter ist, ein bisschen Vorsicht, könnte giftig sein. Alles zusammengenommen, wenn man jetzt zum Beispiel isst, ist es so, dass man kaut, die Textur wahrnimmt von dem Nahrungsbrei und als nächstes kommt dann der Geschmack dann dazu. Man schmeckt süß, salz, sauer, bitter, vielleicht jetzt auch Umami. Und während dem Kauen verflüchtigen sich Stoffe, Duftstoffe, die dampfen dann retropharyngeal, also im Rachen hinten hinauf, retronasal hinter der Nase. Und das nennt man das retronasale Riechen. Sie kennen es bestimmt von Weinkennern, schwenken das Glas, schauen es an und sagen, wie schön die Farbe ist. Dann halten sie die Nase ins Glas. Man riecht fast, das ist dann die Nase beim Weinkenner. Und wenn er es im Mund nimmt, schlürften viele Weinkenner noch dazu bei der Weinprobe. Das hat den Grund, damit mehr Luft dazukommt und dass dieses retronasale Riechen voll zur Geltung kommt. Alles zusammen ist sehr eng miteinander verbunden. In der täglichen Praxis ist es so, kommen die Patienten und sagen, ja, ich kann nicht gut schmecken in Vorarlberg. Dann braucht es immer ein paar Minuten zum Erklären, ja, riechen ist Rosefeilchen, was auch immer, und schmecken ist süß, salz, sauer und bitter. Ja, eben, ich kann nicht gut schmecken. Ja, aber was jetzt? Süß, sauer, können Sie das wahrnehmen? Das Marmeladebrot ist meistens der Durchbruch. Wenn Sie Marmeladebrot streichen, nehmen Sie das Süße wahr? Ja, gut, dann schmecken Sie. Ja, und riechen Sie die Marmelade? Na, ich kann nicht unterscheiden, ob es Himbeer oder Brombeer ist. Aber da macht der Patient keinen Fehler, da machen wir keinen Fehler. Diese Einheit ist wirklich sehr stark. Es gehört wirklich zusammen. Sie stellen sich vor, wenn Sie mal eine verschnupfte Nase haben, da riecht man, da schmeckt das Essen auch nicht mehr so. Man sagt auch, das schmeckt nicht, süß, salz, sauer nimmt man wahr, aber man riecht nicht mehr. Es wird so als Dream Team bezeichnet. Das gehört wirklich zusammen. Jetzt der aufmerksame Hörer wird vielleicht jetzt denken, naja, letztes Mal war ich beim Indo oder beim Thailänder, das hat auch gut geschmeckt, aber da war noch was dabei, es war sehr scharf. Schärfe wird wieder ganz anders generiert oder wahrgenommen. Wir haben auch hier Rezeptoren. Der Nerv ist der Nervus trigeminus, der Drillingsnerv. Und die Rezeptoren nehmen Piperin, also Pfefferstoff, wahr, Capsaicin von Nachtschattengewächsen, also von Chilischoten. Und die Funktion dieses Drillingsnerv ist vielleicht auch noch interessant. Er ist für den Schutz der Atemwege und vom Verdauungstrakt zuständig. Und wenn einmal diese Atemwege verschnupft sind, verlegt sind, wenn man erkältet ist, neigt man dazu, Pastillen zu essen, Menthol, Pfefferminzpastillen. Ich mache das immer. Warum macht man das? Das Menthol dockt an die Stellen und die Rezeptoren, die für das Kälteempfinden zuständig sind. Es fühlt sich dann kühl an. Und das nächste ist, dieser Pfefferminz- oder Eukalyptusgeruch vermittelt uns den Eindruck von Reinheit. Und alles zusammen führt dann dazu, dass man sagt, wunderbar, Atemwege frei, obwohl das sich die Luftstromrate durch die Nase nicht erhöht. Auch wenn ich das weiß, ich habe diese Bimentol-Bonbons immer zu Hause, auch unsere Kinder lieben sie und sie machen die Atemwege auch frei. So, jetzt in den Raum gestellt, komme ich gleich zum nächsten Thema, also die Pheromone ist das nächste Thema. Pheromone kommen in Zeitschriften vor für erweiterte Lebensumstände, das heißt, ja, und im Internet kommt das auch recht häufig vor, man kann dort Pheromone bestellen. Aber was sind Pheromone eigentlich? Pheromone, das sind monomolekulare Substanzen, die eine stereotypische, spezifische Reaktion auslösen. Das heißt, wenn man aufs Tierreich schaut, es gibt eine Falterart. Wenn das männliche Faltertier eben das weibliche Pheromon wahrnimmt, dann fliegt es zur Frau Falter und freut sich. Wenn dieses Pheromon, das gleiche, von einem Wissenschaftler aufgetragen wird, auf einem Brett, dann fliegen auch diese Falter her, da freut sich dann der Wissenschaftler. Beim Schwein gibt es das auch, es gibt viele Beispiele im Tierreich, aber um ein weiteres zu nennen, beim Schwein, wenn also die Frau Schwein, die Sau, das Pheromon eines Ebers riecht, dann begibt sie sich, wie es so unromantisch heißt, in die Duldungsstellung und der Eber hat dann freie Bahn. Spielen die Pheromone bei uns eine Rolle? Ich nehme es gleich vorweg. Sehr wahrscheinlich nicht. Es ist kein einziges Pheromon bis jetzt nachgewiesen worden, wo bei uns wirken könnte. Es hat viele Studien gegeben. Wir haben auch ein Organ, wo damit in Verbindung gebracht wird, das Jacobson'sche Organ. Das befindet sich in der Nase, 2 Zentimeter, wenn man mit dem Finger reinfährt, in der Scheidewand. Jacobson war ein Feldarzt, ein dänischer Feldarzt. Da frage ich mich heute noch, wie der die Zeit gehabt hat, im Feld die kleine Einkerbung zu detektieren. Aber der hat das gemacht. Ja, und wir kennen alle die Geschichte, dass Frauen während des Eisprungs den Männerkörpergeruch, den Schweiß, eher angenehm wahrnehmen als unangenehm. Und das wird auch oft mit den Pheromonen in Zusammenhang gebracht. Oder war die Idee dahinter? Professor Hummel von Leipzig hatten sich die Arbeit gemacht und hat dieses sogenannte Jacobson'sche Organ abgedeckt mit einer Folie, als HNO-Arzt einfach machbar. Und dann haben die Frauen wieder riechen dürfen und auch da war der Schweißgeruch des Mannes nicht unangenehm. Das heißt, die Pheromone scheint da keine große Rolle zu spielen. Es gibt da wirklich viele Studien. Eine aus satirischen Gründen muss ich die auch noch erwähnen. Eine Arbeitsgruppe hat sich als Labor ein Striptease-Lokal ausgesucht in New York. Und da haben die Wissenschaftler mehrere Monate die Frauen untersucht und je nach Menstruationszyklus eingeteilt und haben herausgefunden, dass Frauen, wenn sie um den Eisprung herum sind, mehr Geld zugesteckt bekommen, als wenn sie die Menstruation haben. Diese Studie wurde viel zitiert, viel diskutiert, hat satirischen Wert. Sie hat übrigens auch den Alternativ-Nobelpreis, den E-Nobel-Nobelpreis bekommen, also für satirische Arbeiten. Also wie gesagt, Pheromone spielen sehr wahrscheinlich keine Rolle. Meine persönliche Meinung ist, dass der Mensch kompliziert aufgebaut ist und dass mein Menschenbild so ist, dass die Pheromone auch, wenn man mal eins entdeckt, vielleicht allerhöchstens eine untergeordnete Rolle spielen. Wenn der Mann sich unwiderstehlich machen möchte, dann kann er irgendwie zu anderen Tricks greifen, vielleicht einmal anstatt im Internet Pheromone kaufen, einen Blumenstrauß kaufen. Wenn man bei der Tierwelt gerade sind, man beobachtet es immer wieder, dass die Hundebesitzer sehr begeistert erzählen, ja, mein Hund, was der alles erschnuppert, unglaublich. Es ist auch so, dass Hunde wirklich Spitzenleistungen vollbringen können. Sie können ganze Drogenringe sprengen, wenn am Zoll die Drogen aufgegriffen werden. Was mich immer besonders beeindruckt hat, immer schon, war dieses Fährtenlesen, also dass sie die Fährte aufnehmen können. Nun, kann das der Mensch auch? Die Antwort ja. Es hat eine interessante Studie gegeben in Berkeley, die Schokoladenhandschuh-Studie. Da hat man die Studenten interessiert, die Fährte aufzunehmen. Die haben also das gelernt. Und es hat sich gezeigt, dass nach einigen Wochen sie tatsächlich die Fährte aufnehmen konnten und das gar nicht so schlecht. Und die Genauigkeit war auch recht gut. Das ist vielleicht interessant, nimmt Beispiel, wie nimmt man die Fährte auf? Sie haben es auch ganz genau gleich gemacht wie die Hunde, also so ein Zickzackkurs, viel Duftstoff hingelaufen, wenig Duftstoff weg und wieder hin zu der Konzentration hin. Also wir haben kein Richtungsriechen, wie wir es beim Hören haben. Beim Hören, das funktioniert da sehr gut, ist sehr genau mit unterschiedlichen Latenzzeit, wo der Schall von der Schallquelle auf uns trifft, ist es so, dass wir sehr genau berechnen können, woher der Schall kommt. Wenn wir einen Blitz sehen, wissen wir auch sofort, wo der Blitz war. Beim Riechen scheint das auch ziemlich unnütz zu sein, zum Riechen, woher das kommt. Da ist nur wichtig, riecht es gut oder riecht es nicht so gut. Warum haben wir aber zwei Nasenlöcher? Wir haben ja auch zwei Ohren für die Latenzzeit und zwei Augen für das räumliche Sehen. Wir haben zwei Nasenlöcher, weil eines immer in Revision ist. Eines ist immer zu und reinigt sich und ist so beschäftigt, sich wieder fit zu machen für den nächsten Riecheinsatz. Und das wechselt alle paar Stunden mal. Und je nach Anatomie der Nase kann das mehr oder weniger stark wahrgenommen werden. Aber es ist ganz physiologisch, dass einmal ein Nasenloch etwas mehr zu ist als wie das andere. Das heißt, wir Menschen haben doch auch eine gute Performance, wenn wir das trainieren. Und des Berufswegens gibt es einige Gruppen, die das trainieren. Das sind die Sommeliers, die Weinakademiker oder Masters of Wines, die das trainieren, und die Parfümeure. Bei den Masters of Wines hat man zum Beispiel festgestellt, dass die durch das viele Riechen, durch das Training, das sie haben, eine Verdickung der Riechrinde haben. Im MRT wurde das nachgewiesen. Jetzt haben wir vorhin gehört, Stammzellen, da kann ja nichts nachwachsen bei Nerven. Da sind mehr Synapsen aufgetreten. Also darum wurde das dicker. Und bei den Parfümeuren wurde das in etwa das Gleiche nachgewiesen. Als halber Franzose muss ich doch ein paar Worte auch über die Parfümeure, über die Welt des Parfums kurz erzählen. Also es ist eine sehr eigene Welt. Es gibt viele Parfümeure, es gibt aber nur zwei Häuser, die sich ganz eigene Parfümeure leisten. Die sind nur da. Normalerweise kreiert ein Parfümeur ungefähr ein Dutzend Parfums pro Jahr. Und das Haus Chanel, wie auch Hermès, haben eigene Parfümeure, die nur ein oder zwei Parfums in ein oder zwei Jahren entwickeln. Das ist sehr speziell, ist dort ein Kulturgut. Und einer meiner Lieblinge von den Parfums her, die er kreiert hat, ist Monsieur Jean-Claude Elenard vom Hause Hermès. Er ist mittlerweile in Pension, aber er hat Düfte kreiert, die müssen Sie mal riechen. Das heißt Le Jardin de Monsieur Lee, also im Garten von Monsieur Lee. Und wenn man diesen Duft mal beschnuppert, da sieht man gerade diesen kleinen Herrn Lee durch den asiatischen Garten laufen. Also ich finde das wirklich sehr bemerkenswert. Neben dem Riechen, was sie trainieren, diese Parfümeure und die Sommeliers, lernen sie noch was. Also sie lernen, über das Gerochene zu sprechen. Sie können es benennen, was sie riechen. In der westlichen Welt oder in weiten Regionen der Welt ist es so, dass wir kein Vokabular haben für Riechen. Wir tun uns sogar auch schwer, wenn wir was riechen, es auch zu benennen. Zum Beispiel, wenn man die Schublade aufmacht, das hat bestimmt jeder schon mal festgestellt, Gewürzschublade auf, nicht richtig beschriftet, oder man riecht und denkt, was ist denn das? Könnte doch sein, riecht nochmal und man kommt irgendwie nicht drauf. Und da gibt es auch den Begriff, es liegt mir auf der Zunge. Da wurde umgedreht und der Begriff heißt nun, es liegt mir auf der Nase. Gibt es tatsächlich in der Physiologie den Begriff. Es fällt einem einfach nicht ein, wie das Ding jetzt heißt, was man da riecht. Und sobald man den Namen liest, sagt man, ja klar, natürlich, Majoran ist sehr sonnenklar. Wir tun uns einfach wirklich schwer zum Beschreiben, was wir riechen. Nicht nur, weil wir das Vokabular nicht haben. Es gibt Stämme, Jägerstämme in Borneo und Thailand, die tatsächlich Vokabular für Riechen haben. Wir haben es nicht. Wir beschreiben es nach der Ursprungsquelle, was uns einfällt, also zum Beispiel nach Aprikose, Zitronenduft und Steinobst. Die Weinkenner würden sagen, ja, der redet vielleicht vom klassischen Riesling. Ja, es ist so, dass wir immer nach dem, nach was es riecht, das benennen. Es gibt eine Duftkünstlerin in Berlin, Norwegerin, norwegische Abstammung, die kreiert Parfums und sie kreiert Wörter. Wörter für Riechen. Und ein Beispiel wäre zum Beispiel Warf, das ist der Schiffsgeruch. Ja, ob man es jetzt wirklich braucht oder nicht, sei jetzt dahingestellt. Mir persönlich reichen jetzt die Herkunftsnamen aus, aber es ist sicherlich sinnvoll, mal darüber zu sprechen und Wörter zu generieren. Nun, die Geruchsleistung, die variiert sehr stark von Mensch zu Mensch. Wir haben unterschiedliche Anzahlen von Rezeptoren. Aber nicht nur die Geruchsleistung variiert, sondern auch die Vorlieben. Warum gibt es manche Vorlieben? Einerseits ist es die Konzentration des Duftstoffs. Wenn wir jetzt beim Moschus bleiben, das ist die Moschusziege, so eine Bergziege aus Asien, die hat einen Moschusbeutel. Und aus diesem Moschusbeutel, was auch immer dieser Beutel ist, muss man nachschauen, fällt mir gerade auf, dass ich nicht weiß, was der Moschusbeutel ist. Da wird ein Sekret gewonnen und das hat einen Duft. Und dieser Duft riecht in dieser normalen Konzentration sehr übel, stark verwässert. In Parfums kommt es recht häufig vor, heutzutage natürlich künstlich hergestellt. Auch Ambra, zum Beispiel ein Abfallprodukt vom Pottwalen, unverdautes Gemenge, wird entweder gebrochen oder ausgeschieden und schwimmt dann so im Meer und diese Klumpen riechen übel. In Parfums kommen sie immer wieder vor und da riechen sie gut. Also eine Frage der Konzentration. Der nächste Faktor ist, wie wir Gerüche bewerten und welche Zusammenhänge das wir mit Gerüchen haben. Und die chemische Struktur, muss ich auch noch sagen. Also die chemische Struktur ist auch recht wichtig. Wenn zum Beispiel Schwefelverbindungen sind, dann riecht es immer nach faulen Eiern, das mag man nicht. Und es gibt auch eine Bandbreite von gutem Schlechtriechen. An einem Pol ist Schlechtriechen verfaultes und erbrochenes und an der anderen Pol ist dann eben das Pfeilchen Rose und dazwischen spielt sich eben die Bewertung ab zwischen gut und schlecht. Und wir lernen das auch und mit Bildern und Erfahrungen, die wir haben, verbinden wir viel mit Gerüchen. Also ein Beispiel, ich war Pfadfinder als kleiner Bube in der Stadt Dornbirn rumgelaufen als Zwölfling und hat man oft in Dornbirn diesen Mohrenbräu-Braugeruch wahrgenommen. Der war für mich bestialischer Gestank. Ich habe dann immer auf Mundatmung umgeschalten, so habe ich das dann ertragen. Heutzutage ist es so, nachdem ich gelernt habe, Bier zu mögen, finde ich es eigentlich ganz angenehm. Ich habe die Ordination direkt ins Mohrenbräu. Wenn ich das Fenster öffne, rieche ich ab und zu diesen mittlerweile Duft. Also ich verbinde damit was Positives und denke mir, gut, bald ist Feierabend und da gönne ich mir vielleicht mal ein Bier. Und ich nehme diesen Duft nicht so wahr, als wir als Kind. Also die Bewertung ist eine andere. Ich habe jetzt gesagt, ich habe Bier riechen gelernt, mögen gelernt. Auch das kann man, ja. Auch die Geschichte ist die, dass ich am Marktplatz war, auch in Dornbirn. Es kam der Zeitpunkt, junger Erwachsener oder vielleicht noch nicht ganz so erwachsen, aber auf jeden Fall im gesetzlich vorgesehenen Alter, hat mir ein Freund dann ein Bier gegeben und habe mir gedacht, um Gottes Willen, dieses Gebräu muss ich jetzt trinken. Ich habe mir gedacht, okay, freundlich bleiben und irgendwann kommt der Zeitpunkt im Leben eines Mannes, wo man Bier trinken muss. Und dann habe ich das getrunken. Es war ein lauer Sommerabend und ich habe das kaum runterbekommen, habe dabei geschwitzt und er hat die Schweißperlen gesehen und hat gemeint, Mensch Ulrich, du schwitzt ja, heute ist es wirklich heiß, komm, trink mir gerade noch ein Bier. Naja, dann haben wir halt noch ein Bier getrunken und irgendwann habe ich mal gelernt, Bier zu mögen. Wir Erwachsenen können das ganz gut. Das heißt, wenn wir etwas besonders gut oder besonders schön oder besonders gesund finden, dann können wir uns schnell einreden, dass es auch schmeckt und nach ein paar Bissen schmeckt es dann auch. Das dauert ungefähr 10 Mal, also man muss 10 Mal etwas gegessen oder getrunken haben, dass man es auch wirklich mag. Bei Kindern funktioniert das nicht ganz so gut. Sie haben eine Neophobie, also was der Bauer nicht kennt oder was das Kind nicht kennt, mag es nicht. Und die Eltern kennen das. Wenn ein Kind was Neues vorsetzt, dann mag es das nicht gleich, aber man kann es ja auch nett gestalten und wenn man es immer wieder in kleinen Dosen vorsetzt, dann mag man es auch, so wie es meine Eltern mit mir gemacht haben. Das funktioniert recht gut und das Spektrum erweitert sich und wie gesagt, man kann mit neuen Bewertungen, mit neuen Verknüpfungen etwas Positives dann auch damit verbinden und mag es dann auch. Das Bemerkenswerte bei uns Menschen ist eigentlich, dass wir uns nicht bewusst sind, wie gut das wir riechen können. Also das Riechen haben wir verlernt, obwohl dass wir immer noch gut riechen können. Der Grund, warum dass wir das verlernt haben, warum dass das auch in der Forschung nicht so vorkommt, das hat auf der einen Seite biologische Gründe. Wir sind doch recht weit vom Boden entfernt, wo die meisten Geruchstoffe sich befinden. Auch ein biologischer Grund, dass wir eher tagaktiv sind. Und wenn wir sehen, ja, dann braucht man eigentlich nicht so gut riechen. Einen Hirsch sieht man und erlegt ihn dann. Und das hat auch kulturelle und soziologische Gründe. Und wenn man sich vor Augen führt, dass starke Gerüche oft mit Armut und Krankheit verbunden werden, dann wird es vielleicht noch klarer zu machen. Wir haben ja lange in der Medizin die Miasmentheorie gehabt. Was sind Miasmen oder was bedeutet das? Miasmentheorie bedeutet, dass durch Miasmen Krankheiten entstehen. Was sind Miasmen? Das sind übel riechende Luft und Ausdünstungen aus dem Boden. Malaria, Malaria. Also das war bis ins 19. Jahrhundert die gängige Lehrmeinung, wie Krankheiten entstehen. Das zeigt, wie stark verknüpft das ist. Und Robert Koch ist 1892 bei einem Choleraausbruch durch das Armviertel in Hamburg gelaufen und hat gemeint, vergesse, dass er in Europa ist, da muss es übel gerochen haben. Auch die Städte früher haben eher nach Fäkalien und nach Unrat gerochen. Heute ist es der Verbrennungsmotor, der uns in die Nase steigt. Also die unterschiedliche Bewertung der Gerüchten und wie wir sie wahrnehmen, ist auch beim Körpergeruch wichtig. Der Körpergeruch spielt eine große Rolle bei der Partnerwahl. Wie groß das die Rolle ist, ist uns noch nicht ganz bewusst. Es gibt einige Studien. Bei der einen ist es so, dass das Immunsystem beschnuppert werden kann. Auf der anderen Seite ist es dann die Blutgruppen und was auch immer. Das hängt dann eher mit dem Studiendesign zusammen. Die Sexualität, wie sie hier getestet wurde, ist etwas komplexer. Da wurde immer ein Bildchen gezeigt und geschnuppert und hat man gesagt, und magst du das, magst du es nicht? Aha, ja. Und die Sexualität ist doch etwas komplexer. Ich denke, da werden wir noch mehr darüber erfahren, was für eine Rolle der Körpergeruch für uns hat, also bei der Partnerwahl. Napoleon Bonaparte hat mal seiner Frau Josephine geschrieben, Schatz, ich bin in 3 Tagen zu Hause, wasch dich nicht mehr. Also auch hier ist es so, dass die Zeit vielleicht in der Wahrnehmung unterschiedliche Präferenzen hervorgerufen hat. Früher so, dass dieser Körpergeruch doch präferiert wurde oder für manche Menschen. Heutzutage ist eine deodorisierte Welt, eine duftneutrale Welt eher bevorzugt, ein Statussymbol, wenn es nicht nach etwas riecht und wenn es nach was riecht, nach einem Parfum. Das ist nicht ganz richtig, finde auch ich. Man darf den Körpergeruch wahrnehmen und wenn man Parfum aufträgt, sollte es keine Duftwolke sein, die daherkommt, sondern es sollte einfach den Charakter, den man sich gerade wünscht, männlich, weiblich, nach Veilchen oder Süßholz, einfach etwas unterstreichen, aber nicht überdünchen. Die Natur behält Informationen, das heißt Informationen, die im Leben was bringen, werden verarbeitet und archiviert. Unsere menschliche Erbinformation, bei der ist es so, dass ca. 2% oder etwas mehr als 2% nur für Riechrezeptoren bereitgestellt sind. Und das ist bemerkenswert, weil somit muss oder es impliziert, dass der Geruchssinn für uns Menschen, fürs Überleben doch sehr wichtig ist. Ich denke, in der Zukunft werden wir noch sehr viel über den Geruchssinn und Geschmackssinn hören. Und ich wünsche Ihnen noch viel Freude mit all Ihren Sinnen. Vielen Dank.
Das war der heutige Fokus. Ich hoffe, Sie hatten Interesse daran. Es war spannend für Sie. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Auf Wiederhören.